Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, romantisiere ich es.
Es ist die wohl berühmteste Definition dessen, was wir heute als Romantik bezeichnen. Sie stammt von Friedrich von Hardenberg, der unter seinem Künstlernamen Novalis zu einem der schillerndsten, aber auch tragischsten Akteure der romantischen Epoche wurde.
Mit seinem Namen verbindet sich ein Programm, das so gar nichts mit der Klischeevorstellung von Romantik als einer Liebeserklärung bei Kerzenschein oder bedeutungsschweren Spaziergängen in der Dämmerung zu tun hat.
Die religiös-poetische Revolution. Zum 250. Geburtstag des Dichters Novalis. Eine Sendung von Michael Reitz.
Novalis sah noch stärker als andere Romantiker in einer Verbindung von Poesie und Spiritualität das Heilmittel gegen eine Zeit, die aus den Fugen geraten war.
Der Literaturwissenschaftler Herbert Uehrlings erläutert:
Was wollte man? Man wollte die zentrale Errungenschaft der Moderne, Freiheit und Mündigkeit, verbinden mit der Idee einer neuen Gemeinschaft. Und beides zusammen ergibt dann, so schreibt Novalis, eine freie Verbindung selbstständiger, selbstbestimmter Wesen.
Friedrich von Hardenberg wird am 2. Mai 1772 auf dem Rittergut Schloss Oberwiederstedt im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Er entstammt einer alteingesessenen Adelsfamilie.
Sein Vater gilt als einer der einflussreichsten Männer der Grafschaft. Er ist Direktor der zahlreichen Salzbergwerke der Gegend. Außerdem ist er Mitglied der pietistischen Gemeinschaft der Herrnhuter. Deren Grundausrichtung der intensiven Innenschau, der kritischen Selbstprüfung und der direkten Beziehung zu Gott wird die Spiritualität seines Sohnes Friedrich nachhaltig beeinflussen.
Der schreibt als junger Mann:
Die Welt ist auf jeden Fall Resultat einer Wechselwirkung zwischen mir und der Gottheit. Alles, was ist und entsteht, entsteht aus einer Geisterberührung.
Friedrich von Hardenberg studiert zunächst an der Universität Jena Rechtswissenschaften. Das bedeutet auch, er lernt die Geistesgrößen seiner Zeit kennen und freundet sich mit ihnen an. Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe oder die Gebrüder Schlegel.
Nach seinem Studienabschluss arbeitet er kurze Zeit als Schreiber und Sekretär, bevor er Montanwissenschaft studiert. Er wird Bergbauingenieur. Gleichzeitig verfasst er erste essayistische Texte und Gedichte. Bereits hier, so Herbert Uehrlings, wird deutlich, was der junge Bergbauingenieur unter Poesie versteht.
Es ist die Aufgabe der Poesie, den Menschen auf den Weg zu sich selbst zu bringen. Wie macht die Poesie das? Poesie ist, so hat Novalis einmal in einem einzigen Wort definiert, Gemüterregungskunst. Gemüt, das ist die Gesamtheit all unserer inneren Kräfte und Vermögen, also die Sinne, Gefühl, Verstand, Fantasie und Vernunft.
Eine Episode wird dabei schicksalhaft für ihn. Auf einer Abendgesellschaft lernt von Hardenberg die knapp 13-jährige Sophie von Kühn kennen.
Er verliebt sich in sie und verlobt sich mit ihr. Doch zwei Jahre später stirbt Sophie an Tuberkulose. Herbert Uehrlings erzählt, wie der junge Mann damit umgeht.
Darauf reagiert er schlussendlich nach dem Modell der Mystik. Die Gewissheit einer Verbundenheit über den Tod hinaus, die Aufhebung insofern der Grenzen von Raum und Zeit, das ist die zentrale Erfahrung gewesen.
Mystisch bedeutet hier nicht einfach nur ein esoterisches Etikett, sondern eine bestimmte Erkenntnisform. Denn das griechische Wort myein bedeutet wörtlich so viel wie Mund und Augen verschließen. Bezeichnet also eine Art von Erfahrung, die nicht über den Verstand, sondern über die Seele funktioniert.
Von Hardenbergs gesamtes weiteres Leben, Seine Lyrik und seine philosophischen Ideen sind vom Echo des qualvollen Todes der Geliebten geprägt. 1798 veröffentlicht er sein erstes Werk. Es erscheint unter dem Titel Blütenstaubfragmente in der Zeitschrift Athenäum, die von August Wilhelm und Friedrich Schlegel herausgegeben wird.
Friedrich von Hardenberg nennt sich nun Novalis, lateinisch für Neuland. In Umrissen wird hier ein Programm für die Verbindung von Poesie, Naturwissenschaften und Religion entworfen. Novalis notiert:
Der Mensch ist eine Analogiequelle für das Weltall.
Analogie ist Ähnlichkeit. Das hat Novalis mitgedacht.
Der Philosoph Jochen Kirchhoff.
Erkenntnis ist immer auch Analogie. Man beobachtet Ähnlichkeiten, Analogien. Also es ist ein erkenntnistheoretisches Prinzip. Sonst kann man gar nichts erkennen. Analogienquelle heißt, im Menschen vollzieht sich sozusagen der Weltprozess nach Novalis.
Das hat weitreichende Konsequenzen. Denn es bedeutet, es gibt keine Trennung zwischen Mensch und Kosmos.
Bei Novalis hat man oft das Gefühl, alles könnte möglich sein. Der Himmel könnte aufreißen. Jetzt könnte es passieren. Der Tod ist gar kein Tod in dem Sinne, dass es verschwindet, sondern es ist da, das ist anwesend.
Um die Fragmente Novalis besser verstehen zu können, ist ein Blick auf die Umstände hilfreich, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Blütenstaubtexte herrschten.
Europa hatte 1798 nicht nur die Französische Revolution und die Zeit des blutigen Terrors erlebt, sondern auch den sogenannten Ersten Koalitionskrieg. Preußen, Österreich, Großbritannien und Spanien hatten durch ihn erfolglos versucht, den französischen König wieder einzusetzen. Resultat war neben Tausenden von Toten die Verwüstung vieler deutscher Landschaften.
Doch die eigentliche Erschütterung war seelischer Natur. Die alte Welt hatte tiefe Einschnitte erfahren. Für Novalis und die Romantiker war das auch das Resultat einer rein naturwissenschaftlich-technischen Weltsicht, der sie etwas entgegensetzen wollten, wie Herbert Oehrlings erläutert.
Die Idee ist zu sagen, wer für solche Fragen, für Fragen nach den letzten Dingen überhaupt nicht mehr empfänglich ist, der leidet, so könnte man sagen, an einer transzendentalen Krankheit. Dann ist der Sinn, das Organ, für alles gestört, was über den bloßen Verstand hinausgeht.
Gerade wegen der Betonung dieser letzten Fragen ist die Romantik oft als eine Attacke auf die Vernunft gesehen worden. Doch die Romantik ist keine Flucht, sondern Ergänzung, wie der Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek erläutert. Er hat 2021 unter dem Titel »Der gedichtete Himmel« eine Geschichte der Romantik veröffentlicht.
Die Romantik ist der zweite Impuls der europäischen Moderne. Die Romantik wendet sich nicht gegen die Aufklärung, ist keine Wiederverzauberung der Welt, kein Rückfall in eine voraufklärerische Frömmigkeit oder Naivität, sondern die Romantik entwickelt einen neuen Modus für das, was die Aufklärung als ein ungelöstes Problem hinterlassen hat. Dieses ungelöste Problem hat man bislang oder bezeichnet man gern bislang als die metaphysische Obdachlosigkeit des aufgeklärten Menschen, der von Glaubensfragen, von großen Sinnperspektiven umgetrieben wird, von denen er weiß, dass er sie auf der Höhe seines Verstandes nicht beantworten kann.
Die Moderne hat die Einheit des Individuums aufgelöst. Es dreht sich orientierungslos um sich selbst. Deshalb heißt es gleich zu Beginn der Blütenstaubfragmente:
Wir suchen überall das Unbedingte und finden immer nur Dinge.
Die Frühromantiker wie Novalis lehnen die Naturwissenschaften nicht ab. Sie warnen aber vor einer Absonderung des Menschen von der Natur, vom Geist der Schöpfung. Jochen Kirchhoff sagt:
Sie haben einfach eine ganz neue Weltsicht versucht, die ganz vom Ich ausgeht, vom Subjekt. Und das Subjekt sozusagen als Zentrum der Welt, was in gewisser Weise aber auch die Verbindung mit der Welt hat, ja, in gewisser Weise die Welt, so wie sie uns erscheint, auch mitschafft, ja.
Romantik im Sinne von Novalis beschreibt eine grundlegende Spiritualität, ein tiefes Gefühl für die Welt hinter der Welt. Sich nur auf die Messbarkeit der Welt zu verlassen, würde bedeuten, sich in einer Scheinwelt aufzuhalten, einem reduzierten Dasein, das die Dimension der Spiritualität vollkommen außer Acht lässt. Das intellektuelle Leben steht gleichberechtigt neben dem spirituellen Dasein.
Wir sind immer schon zu Hause, andererseits aber immer unterwegs auf der Suche nach unserem Selbst. Das menschliche Selbst ist also nichts Statisches, sondern es ist etwas Dynamisches. Es ist eine Beziehung zwischen unserem empirischen oder endlichen Ich auf der einen Seite und unserem transzendentalem oder unendlichen Selbst auf der anderen Seite.
Der Mensch befindet sich auf einem stetigen Weg zu sich selbst. Poesie und Spiritualität werden da zu einer Art Geburtshelfer zum Beginn eines neuen Lebens. So der Theologe Georg Essen.
Ich finde, dass der schönste Satz, den der Novalis geschrieben hat, ist: Jeder Anfang ist ein Akt von Freiheit. Das habe ich gleich aufgeschrieben, das Poesiealbum für mich. Das ist ja ein wunderschöner Satz. Und wenn das aber der Anfang ist und das Anfangen können und das sich auf den Weg machen Akte von Freiheit sind, muss auch alles mit der Freiheit vereinbar sein. Und das bringt natürlich eine sehr starke Stellung der Freiheit hervor, aus der alles heraus entstehen soll.
Novalis ist zu diesem Zeitpunkt nicht der einzige Denker, der eine tiefe seelische Unruhe verspürt und der von dem Bild, das die Religionen von sich vermitteln, enttäuscht ist.
In Berlin arbeitet der Theologe Friedrich Schleiermacher, dessen frühes Wirken ebenfalls der Romantik zugeordnet wird, an einem Buch, das 1799 unter dem Titel »Reden über die Religion« erscheinen wird.
Ich glaube, dass man die frühe Religionsschrift von Schleiermacher mitnehmen muss. Und das ist ja dasselbe Programm, was die in der Frühromantik alle umgetrieben hat. Was ist der Ort von Religion? Und bei Schleiermacher ist er sehr programmatisch. Es ist nicht die Metaphysik, es ist auch nicht die Ethik, sondern, und dann geht es mit den sozusagen eine eigene Region des Gemütes und dann wird das entwickelt.
Novalis, der Schleiermachers Schrift intensiv studiert hat, geht mit dessen Gedanken zu Religiosität und Spiritualität konform. Nur, dass er die Poesie zusätzlich mit ins spirituelle Boot nimmt. In Novalis Worten, so der Theologe und Schriftsteller Klaas Heusing, ist der Poet der transzendentale Arzt.
Das ist die Rede vom transzendentalen Arzt bei Novalis. Macht natürlich immer nur Sinn, wenn man so etwas wie Heilsgeschichte im Hintergrund hat. Dass man sagt, da ist Unheil unterwegs. Ja, und zwar eine Abspaltung vom idealen Urzustand, vom goldenen Ursprung, wie es auch dann immer heißt. Ja, und da müssen wir hin zurück. Und da war tatsächlich, wenn man so will, die etwas Selbstüberschätzung dieser Leute, um zu sagen, ja, diesen goldenen Ursprung können wir nur durch Transzendentalpoesie erreichen, indem wir wirklich versöhnen, also heilen. Ja, indem wir immer wieder versuchen, wir müssen alles zusammenbringen. Glaube, Wissen.
Die Poesie in Verbindung mit der Spiritualität kann keine absoluten Antworten liefern. Wohl aber kann sie den Menschen wieder und wieder daran erinnern, dass auch seine innere Welt Wahrheiten bereithält. Für Novalis spielen symbolische Bilder eine große Rolle, die jeder Leser für sich selbst übersetzen kann.
Das gilt vor allem für das wohl bekannteste Symbol, das geradezu zum Logo der Romantik wurde: die blaue Blume. Sie ist zentral in Novalis posthum veröffentlichten Bildungsroman Heinrich von Ofterdingen vertreten. Der junge Titelheld hat geträumt und kommt von einem Bild nicht los.
Die blaue Blume sehne ich mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn. Und ich kann nichts anderes dichten und denken. Denn in einer Welt, in der ich sonst lebte, wer hätte da sich um Blumen bekümmert?
Mit der Kunstfigur Heinrich von Ofterdingen zeigt Novalis, wie er sich den Menschen der Zukunft vorstellt. Denn Heinrich zieht in die Welt, wird sowohl Dichter als auch spiritueller Verstärker in einer materiellen Umgebung. Dabei entwirft Novalis, so Stefan Matuschek, ein vollkommen neues Bild von Religiosität, die bisher als etwas gesehen wurde, was dem Menschen von außen gegeben wird.
Die Religiosität steckt in der menschlichen Einbildungskraft. Sie ist anthropologisch. Die Religion wird ganz entschieden als eine menschliche Dimension reflektiert. Das ist wirklich ein Bruch mit der Vorstellung von Offenbarungsreligion, ein Bruch mit der Vorstellung von Religion als Konfession, sondern es ist Religion als menschliches Vermögen.
Natürlich sind Spiritualität und Religion kulturelle Leistungen des Menschen. Aber sie sind eher im Bereich der Kunst anzusiedeln, im sinnlichen Vermögen als in dem der Verstandesleistungen.
Novalis nimmt einen Faden auf, der bereits im Alten Testament gesponnen wurde. In den Psalmen und vor allem im Hohelied Salomos ist der spirituelle Lehrer gleichzeitig Dichter.
Die Religion ist wahr, weil sie schön ist, weil sie schöne Institutionen geschaffen hat, Bildungsinstitutionen, weil sie über die Finsternis zwischen Antike und der Gegenwart überhaupt die einzige Institution war, die Kultur, Schönheit, Bildung, das heißt ein gelungenes irdisches Leben gewährt und ermöglicht hat.
Doch welchen Stellenwert sollten nach Auffassung von Novalis die verfassten Religionen in Zukunft spielen?
Für die Frühromantiker insgesamt schien die Zeit reif, die alten christlichen Konfessionen auf den Müll zu werfen und etwas Neues zu kreieren, wie Herbert Irlings erläutert.
In der Tat war der letzte Papst im französischen Exil gestorben. Der Kirchenstaat war durch die Franzosen aufgelöst worden. Das Ende der katholischen Kirche als einer Form religiöser Herrschaft schien gekommen. Und damit auch die einmalige historische Gelegenheit zur Integration des Katholizismus in ein frühromantisch inspiriertes Christentum der Freiheit. Und in dieser Situation entwirft Novalis eine Rede mit dem Grundtenor: Wir müssen diese Chance nutzen. Er will seine Zuhörer zum Eingreifen bewegen. Dazu gehört es, eine bestimmte Handlung zu empfehlen. Das ist in diesem Falle die Aufforderung zur Herstellung des ewigen Friedens durch geistig-religiöse oder kulturelle Erneuerung.
Novalis fasst 1799 seine Gedanken in einer Schrift zusammen, die unter dem Titel »Die Christenheit oder Europa« allerdings erst nach seinem Tod erscheint. Um seine Vorstellung eines neuen Christentums zu erläutern, greift Novalis auf das Mittelalter zurück.
Die Gläubigen, so Novalis in seiner Europarede, waren in der mittelalterlichen katholischen Kirche unfrei und unmündig. Die spätere Geschichte Europas wurde jedoch gerade wegen dieser Bevormundung zu einer Geschichte eines, wie Novalis schreibt, heimlichen Mündigwerdens. Deshalb geht es in dieser Rede nicht um die Restauration mittelalterlicher Zustände, so Herbert Irlings,
sondern es geht darum, eine neue gesellschaftliche Harmonie auf einer höheren Entwicklungsstufe als der mittelalterlichen Stufe herzustellen. Das heißt, eben ausgehend von der Freiheit, der Subjektautonomie. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt jeder wahrhaften Religiosität, jeder wirklichen kulturellen Erneuerung.
Ein weiterer zentraler Punkt in der von Novalis so verstandenen neuen Religiosität, der Verbindung von Poesie und Spiritualität, ist der Gedanke des Mittlertums, unabhängig von Jesus Christus als Medium zu Gott.
Besonders stark macht Novalis diese Idee in seinen Hymnen an die Nacht aus dem Jahr 1800, erzählt Stefan Matuschek.
Weil er in den Hymnen an die Nacht seine Geliebte zur neuen Christusfigur macht, die vom Grab aufersteht. Und das ist für ihn die Mittlerin.
Durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit. Ich fasste ihre Hände und die Tränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band.
Ich trauere über meine Geliebte und meine Geliebte ist mein neuer Jesus. Und eine dieser Hymnen inszeniert auch die Auferstehung Sophies aus dem Grab als eine Christusfigur. Da ist Sophies Himmelfahrt.
Friedrich von Hardenberg alias Novalis überlebt seine große Liebe nur um wenige Jahre. Wie sie stirbt auch er an Tuberkulose. Am 25. März 1801 im Alter von 28 Jahren.
Anders als die meisten seiner philosophierenden Zeitgenossen hat Novalis niemals ein zusammenhängendes großes Denksystem entworfen. Es ist jedoch gerade das Splitterhafte seines Werks, das ihn heute so wertvoll macht. Denn seine Aphorismen, Fragmente und Gedichte wirken oft wie ein Begleitbuch durch den Alltag.
Sie hörten die religiös-poetische Revolution zum 250. Geburtstag von Novalis, eine Sendung von Michael Reitz. Es sprachen Lisa Biel, Jonas Beck und Axel Gottschick. Technik Benno Gromzig. Regie Nadja Kokoli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2022.